podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo und herzlich willkommen bei der Tonspurforschung. Wieder einmal habe ich ein Haus betreten, in dem ich noch nie war. Ihr wisst ja, dass ich jeden Monat einen Wissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität München besuche, um mehr über dessen Forschung zu erfahren. Und auch wenn wir schon bei Folge 29 sind, habe ich viele Türchen noch nicht geöffnet, wenn wir mal die Adventskalender-Metapher benutzen wollen. Diesmal also, und daher erzähle ich das, war ich in der Ludwigstraße, in einem Gebäude, an dem ich schon unzählige Male vorbeigelaufen bin, direkt am Siegestor gelegen. Ein schönes, altes Haus, innen mit knarzenden Parketttreppen und in einigen Stockwerken sogar noch Stuckdecken. Hier treffe ich Joachim Winter und der darf sich wie immer selber vorstellen.
Mein Name ist Joachim Winter. Wir sind hier in der Volkswirtschaftlichen Fakultät am Lehrstuhl für empirische Wirtschaftsforschung. Ich vertrete dieses Fach in Forschung und Lehre und in den Anwendungen die empirische Gesundheitsökonomik.
Seit 2004 ist Joachim Winter an der LMU. Vorher hat er in Augsburg studiert, war dann ein Jahr in London und 11 Jahre in Mannheim. Jetzt habe ich gelesen, das zitiere ich jetzt mal, hier stand, dass einer Ihrer Schwerpunkte die Analyse individueller Spar-, Altersvorsorge- und Versicherungsentscheidungen ist. Und dann habe ich mir erstmal gedacht, Sie Armer, Ihnen macht es wahrscheinlich keinen Spaß, auf Grillfeiern zu sein, weil jeder kommt und sagt, wie soll ich denn mein Geld anlegen, oder?
Ja, angefangen von meinen Eltern. In der Tat kann ich da wenig Tipps geben. Also ich weiß auch nicht, wann man Aktien kaufen und verkaufen soll. Das kann ich genauso wenig vorhersagen wie andere auch.
Schade eigentlich. Aber darüber wollte ich mit Joachim Winter auch gar nicht sprechen. Er hat sich auf Gesundheitsökonomie spezialisiert und da arbeitet er unter anderem mit Daniel McFadden, der im Jahr 2000 den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat.
Ist es anders, mit dem Herrn McFadden zusammenzuarbeiten als mit einem Nicht-Nobelpreisträger?
Es war eine Zeit lang war das anders. Ich habe angefangen, mit ihm zusammenzuarbeiten, ein Jahr bevor er den Nobelpreis bekommen hat. Und insbesondere das Jahr nach dem Nobelpreis kann man nicht mehr als intensive Zusammenarbeit bezeichnen, weil er einfach sehr viele Verpflichtungen hatte. Danach hat sich das aber wieder in eine ganz normale Arbeitsverbindung entwickelt. Und er ist nach wie vor sehr aktiv. Das ist einfach auch eine Art von Wissenschaftler, von Persönlichkeit, die nie aufhören wird, zu arbeiten und zu forschen. Er ist jetzt 75, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist aus dem Lehrbetrieb emeritiert, aber nach wie vor aktiv in der Forschung. Und ja, seine Frau sagt, du wirst nie aufhören zu arbeiten.
Dennoch macht er es sich gerne gemütlich, und zwar auf seinem Weingut in Napa Valley, nördlich von San Francisco. Wir beamen uns aber wieder zurück in die Münchner Ludwigstraße. Worum geht's denn jetzt?
Konkret, womit ich mich beschäftige, ist zum Beispiel die Frage, unter welchen Bedingungen man sich Zusatzversicherungen zu einer Krankenversicherung kaufen sollte, für wen das sinnvoll ist, welche Personen gute Entscheidungen treffen in diesen doch komplexen Situationen, welche Personen vielleicht mehr Unterstützung bräuchten und ob es insgesamt überhaupt sinnvoll ist, immer mehr Entscheidungen auf den Einzelnen abzuwälzen und weg von einem kollektiven Gesundheitsversicherungssystem sich zu bewegen.
Ich muss vielleicht kurz dazu sagen, dass sich Joachim Winter mit dem amerikanischen Gesundheitssystem beschäftigt. Und das sieht ja völlig anders aus als unseres.
In den USA ist es so, dass allgemein eben keine gesetzliche Krankenversicherung besteht. Man muss die Versicherung privat kaufen. In vielen Fällen bekommen beschäftigte Personen die Versicherung von ihrem Arbeitgeber subventioniert. Problematisch sind insbesondere die Personen, die eben keinen Arbeitsplatz haben oder unregelmäßige Arbeitsverhältnisse, niedrig bezahlte Arbeitsverhältnisse, weil dort keine Krankenversicherung zur Verfügung gestellt wird oder subventioniert wird durch den Arbeitgeber. Eine Ausnahme, eigentlich eine sehr positive Ausnahme von dieser unangenehmen Situation in den USA sind ältere Menschen. Sobald man 65 wird, ist man automatisch über Medicare versichert. Medicare ist ein steuerfinanziertes Programm, das die grundlegenden Gesundheitsleistungen auf eigentlich sehr gutem Niveau zur Verfügung stellt für alle älteren Amerikaner. Mit einer wesentlichen Ausnahme: Medikamente, auch verschreibungswichtige Medikamente, wurden von Medicare nicht abgedeckt, historisch. Und das führte eben dazu, dass viele Personen an chronischen Erkrankungen litten, die auch diagnostiziert wurden, weil die ärztliche Behandlung eben abgedeckt wurde, die Medikamente, die dann erforderlich waren, eben nicht genommen werden konnten, weil sie einfach zu teuer sind.
Kein Wunder, denn wenn ein Mensch zum Beispiel chronisch krank ist, und das sind in dem Alter über 65 ja doch einige, dann können allein die Kosten für Medikamente schnell mal bei $10.000 pro Jahr liegen.
Die Demokraten insbesondere versuchen, dieses Problem eben zu lösen durch die Einführung von neuen Versicherungen. Die Republikaner sind aus ideologischen Gründen, aus Gründen ihrer wirtschaftspolitischen Überzeugung, dagegen Pflichtversicherungen einzuführen. Das ist eine sehr komplexe Fragestellung, die man nicht im Rahmen eines einzelnen Forschungsprojekts wirklich lösen kann. Wir beschäftigen uns nur mit einem ganz speziellen Teilaspekt, und der ist, wie können Personen, wenn sie tatsächlich privat vorsorgen sollen, mit staatlich subventionierten Versicherungen gute Entscheidungen treffen.
Genauer gesagt geht es hier um Medicare. Das ist das Versicherungsprogramm für Menschen über 65 Jahren in den USA. Und da nochmal präziser um den Part D, also den Teil D. Er wurde 2006 eingeführt und soll die Kosten für Medikamente abdecken. Jeder Mensch über 65, der krank ist und Medikamente braucht, kann sich also zusätzlich diesen Part D besorgen. Dabei kann er aus bis zu 50 verschiedenen Versicherungsverträgen auswählen. Das Gesundheitsministerium stellt einen Online-Fragenkatalog zur Verfügung, damit man den passendsten Vertrag findet. Aber viele verwenden dieses Werkzeug gar nicht erst oder benutzen es falsch. Nach Winters Ergebnissen nutzt nur ein gutes Drittel diese Beratungsmöglichkeiten.
Unsere Fragestellung war eben, nehmen die richtigen Personen teil, diejenigen, die es eben nötig haben, die profitieren würden. Und gegeben, dass jemand sich entscheidet, teilzunehmen, wählt er dann den für sich genommen besten Vertrag aus.
Für diese Studie hat Joachim Winter übrigens eine Internetbefragung gemacht. Eine Stichprobe von über 2000 Personen musste einen halbstündigen Fragebogen online ausfüllen mit Angaben zum Gesundheitszustand, den eingenommenen Medikamenten, dem Versicherungsschutz und so weiter. Dann konnten die Forscher bestimmen, welcher Vertrag für die Befragten der beste wäre und das dann damit vergleichen, welchen Vertrag sie tatsächlich gewählt haben.
Wir haben das Entscheidungsverhalten von Individuen vor der Einführung dieser Reform beobachtet, direkt danach, und verfolgen das jetzt seit eigentlich 5 Jahren kontinuierlich. Die aktuelle Gesundheitsreform, die von der Regierung Obama eingeführt wurde, wenn sie denn tatsächlich noch umgesetzt wird, die ist jetzt unser nächstes großes Forschungsziel. Wir werden also die Methoden, die wir entwickelt haben für diese Reform von 2006, nun anwenden auf die wesentlich umfangreichere Reform der nächsten Jahre.
Was Joachim Winter also interessiert, ist die Frage, wie Menschen Entscheidungen treffen. Denn manchmal, so wie bei Medicare Part D, drücken sie sich auch davor.
Das kennen Sie vielleicht von sich selber auch, oder viele der Zuhörer werden das vielleicht auch kennen. Es gibt so eine gewisse Aversion, sich mit finanziellen Dingen zu beschäftigen, mit Versicherungswahl zu beschäftigen, da wirklich gründlich nachzudenken. Das ist eigentlich absurd, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit wir verwenden, um Autos zu kaufen, Schuhe zu kaufen, Urlaub auszuwählen. Entscheidungen wie, welche Krankenversicherung wähle ich, kaufe ich eine Lebensversicherung oder nicht, sind vielleicht ungleich wichtiger als diese anderen Entscheidungen, aber sie machen einfach keinen Spaß, sie machen uns keine Freude, weil wir, wenn wir über Lebensversicherung, Krankenversicherung nachdenken, halt auch immer über die Konsequenzen nachdenken, die damit verbunden sind. Eine Krankenversicherung auszuwählen heißt, über Krankheiten nachzudenken, Lebensversicherung auszuwählen heißt, über Tod nachzudenken, und das tun wir eben weniger gerne als Schuhe kaufen oder ein Auto zu kaufen.
Die Ergebnisse der Studie könnten direkt in die Politik einfließen und helfen, das System zu verbessern.
Hat die Politik da offene Ohren?
Leider ist die Diskussion in den USA gerade sehr viel ideologischer. Die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, sind eigentlich in der Mitte zwischen den beiden Lagern, zwischen Demokraten und Republikanern angesiedelt, sodass man eigentlich sagen muss, dass wir im Moment von keine der beiden Seiten wirklich wahrgenommen werden. Das wird sich auch nicht ändern, bis die Wahl vorbei ist. Im Hintergrund ist es dann aber so, dass tatsächlich bei konkreten Gesetzesmaßnahmen auch diese Erkenntnisse einfließen.
Solange die USA also im Wahlkampf sind, wird für derartige Entscheidungen die Pausetaste gedrückt. Aber zu lange kann nicht mehr gewartet werden.
Das Problem wird immer drängender. Die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Finanzierung des Gesundheitssystems sind so dramatisch, dass sich da eigentlich niemand rantraut. Das ist vielleicht so ein bisschen wie mit der Griechenland-Krise. Ja, man versucht, die aktuellen Probleme zu stopfen und verschließt die Augen vor den langfristigen Kosten, die entstehen werden. Genauso ist es jetzt auch mit den Fragen, die im Moment im Vordergrund stehen. Also wie designt man ein Krankenversicherungssystem, das privatwirtschaftlich organisiert sein soll? Das ist eine vergleichsweise kurzfristige Aufgabe, die aber nicht wirklich langfristig das Finanzierungsproblem lösen kann, das aus dem demografischen Wandel kommt. Da braucht man andere Ansätze, glaube ich.
Wer sich so viel mit dem amerikanischen Gesundheitssystem beschäftigt, den muss das deutsche System doch eigentlich auch reizen, oder?
Ich habe angefangen, Gesundheitsökonomik zu betreiben, eben mit dem Herrn McFadden zusammen. Und das waren amerikanische Anwendungen. Und das braucht einfach sehr viel Zeit. Und man kann nicht gleichzeitig sich dann auch noch gut in den deutschen Markt einarbeiten. Die institutionellen Gegebenheiten sind so unterschiedlich in den USA und Deutschland, dass man eigentlich sich nicht wirklich in beiden gut auskennen kann. Und ich habe mich jetzt erstmal auf die USA konzentriert, aber in der Tat wäre der deutsche Markt auch spannend.
Neben der Gesundheitsökonomik beschäftigt sich Joachim Winter mit Methodenfragen und mit sehr grundlegenden Fragen seines Fachgebiets.
Ich habe aber auch einen Titel gesehen, Let the Sunshine In.
Ja, das ist bei uns so gelegentlich, muss man auch mal ein Papier haben mit einem lustigen Titel. Aber auch das ist letzten Endes ein methodisches Papier, in dem es um das Antwortverhalten von Personen in Befragungen geht. Befragungen werden ja oft ein bisschen kritisch gesehen, weil nicht klar ist, ob Personen wirklich vernünftige Antworten geben, ob sie ehrliche Antworten geben, ob sie überhaupt die komplexen Fragen, die Ökonomen ihnen gerne stellen, gut beantworten können. In diesem speziellen Papier geht es darum, ob das Wetter am Tag einer Befragung einen Einfluss hat auf die Antworten, die Personen geben. Und da sehen wir in der Tat Personen, die in einer großen Befragung an einem sonnigen Tag befragt wurden, geben optimistische Einschätzungen zum Beispiel als Personen, die an Regentagen befragt wurden.
Das Wetter ist leicht zu beobachten, daher wurde es für diese Studie ausgewählt.
Dass das Wetter einen so starken Einfluss hat, wie wir gefunden haben in unserer Untersuchung, das ist vielleicht besonders überraschend und macht das Papier interessant. Aber es ist sicherlich nicht der einzige und vielleicht auch nicht der wichtigste Einflussfaktor auf das Antwortverhalten in Befragung.
Das kann zum Beispiel die Tageszeit sein oder der Wochentag. Bei mir denkt oft der Magen mit. Habe ich Hunger, fallen meine Entscheidungen sicherlich nicht so positiv aus wie mit vollem Bauch. Apropos Hunger.
Das ist ein letztes methodisches oder neues, sollte ich eher sagen, neues methodisch orientiertes Projekt mit einer eigentlich sehr spannenden Fragestellung. Wir beobachten in einer Vielzahl von Untersuchungen seit eigentlich Jahrzehnten einen sehr stabilen Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status, also Einkommen, Vermögen, Bildung und der Gesundheit von Personen. Das ist auch jedem bekannt. Reichere Menschen sind allgemein gesünder. Wir wissen aber eigentlich nicht, was dieser Zusammenhang bedeutet. Insbesondere ist es nach wie vor umstritten, welcher kausale Zusammenhang dahinter steckt. Naheliegend ist es, dass höheres Einkommen, besserer sozioökonomischer Status den Personen erlaubt, gesünder zu sein, weil bestimmte Berufsrisiken nicht anfallen, weil die Gesundheitsversorgung einfach besser ist, wenn man höheres Einkommen hat, weil man sich vielleicht privat krankenversichern kann und so weiter. Man kann sich sehr viele Mechanismen vorstellen. Es könnte aber auch noch eine umgekehrte Kausalitätsrichtung geben. Es könnte auch so sein, dass Personen, die aus welchen Gründen auch immer kränker sind, vielleicht seit ihrer Kindheit chronische Erkrankungen haben, am Ende mit einem niedrigen sozioökonomischen Status enden, weil sie eben auf dem Arbeitsmarkt nicht so erfolgreich sind. Weniger Bildung zunächst erwerben können, dann öfter krank sind und beruflich einfach nicht so gut voranschreiten können, weil sie Karrieremöglichkeiten verbaut haben aus gesundheitlichen Gründen. Diese beiden Kausalitätsrichtungen sind sehr schwer zu trennen, insbesondere eben, das wurde an dem Beispiel gerade eben vielleicht deutlich, weil es sehr langfristige Zusammenhänge sind. Und dieses Projekt, das Sie jetzt ansprechen, das versucht diese Langfristigkeit so weit wie möglich auszunutzen. Wir schauen uns an Personen, die am Ende des Zweiten Weltkriegs jung waren und dort unterschiedlich von den Hungerperioden in Deutschland betroffen wurden. Wir schauen also, ob Personen, die, das ist unsere Annahme, weitgehend zufällig von diesen Hungerperioden betroffen wurden, am Ende niedrige Gesundheit und niedrigen sozioökonomischen Status haben. Wir sehen, dass diejenigen, die an Hunger litten, nach eigener Angabe, im Schnitt niedrige Bildung haben, höheres Krankheitsrisiko haben, sogar ein bisschen kleiner sind, was die Körpergröße angeht. Wir können also mit dieser Untersuchung, indem wir diese Hungerperiode nach dem Zweiten Weltkrieg ausnutzen, tatsächlich nahelegen, dass es einen kausalen Effekt gibt von gesundheitlichen Umständen in der frühesten Kindheit auf langfristige Ergebnisse.
Insbesondere auch dahingehend dann interessant, wenn man bedenkt, dass solche Sachen sich auch weiter vererben. Also gerade so Dinge wie Hunger sind über Generationen letzten Endes dann ausschlaggebend für bestimmte Dinge.
Genau, das ist ein Thema, an dem wir aktuell arbeiten, das aber sehr schwer zu fassen ist, weil eben die Personen schon sehr alt sind und die Datenlage nicht so günstig ist. In der Tat gibt es die Hypothese auch, dass eben auch wenn die Eltern durch diese Hungerperiode gegangen sind, das einen Einfluss hat auf die Präferenzen der Kinder, auf die Verhaltensweisen der Kinder. Wir versuchen jetzt noch mit den Daten, die wir haben, zu ergründen, ob vielleicht sowas wie ein allgemeiner Pessimismus oder eine Risikoaversion zurückzuführen ist auf solche frühkindlichen Erfahrungen, vielleicht auch Erfahrungen der Eltern. Wir sehen das ansatzweise in den Daten, aber es ist einfach zu lange her und die Stichproben, die wir gewinnen können, sind zu klein, als dass man das wirklich hieb- und stichfest nachweisen könnte.
Daher gibt es ähnliche Untersuchungen auch in anderen Krisenregionen, zum Beispiel in Vietnam nach dem Vietnamkrieg. Wenn ich das alles so höre, dann finde ich VWL plötzlich irre spannend. Dabei dachte ich, dass es sich dabei um ein äußerst trockenes Fach handelt.
Ja, trocken kann man sicher als Außenstehender schon sagen, weil wir sehr viel mit Mathematik arbeiten und insbesondere innerhalb der Sozialwissenschaften, zu denen wir uns eigentlich zählen, diejenigen sind, die am meisten Mathematik verwenden. Gleichzeitig ist es aber so, dass die eigentlichen Mathematiker sich eher in Gebiete sortieren wie Mathematik und Physik. Insofern stehen wir so ein bisschen dazwischen. Wir verwenden mathematische Methoden, aber wir betreiben eigentlich eine Sozialwissenschaft. Und das lässt uns aus Sicht der Sozialwissenschaft oder aus der Öffentlichkeit als vergleichsweise trocken erscheinen.
Das versuchen wir hiermit zu ändern und es klappt, oder? Wir lassen Joachim Winter jetzt mal zusammenfassen, worum es ihm eigentlich geht. Des Pudels Kern sozusagen.
Wenn ich so ganz allgemein zurückgucke, was eigentlich wichtig ist für meine Forschung, dann denke ich, letzten Endes möchte ich verstehen, wie sich Personen in bestimmten Entscheidungssituationen verhalten. In Entscheidungssituationen natürlich, die aus dem ökonomischen Bereich stammen. Und man hat vielleicht den Eindruck, wenn man meinen Lebenslauf anschaut, dass das doch sehr unterschiedliche Gebiete sind. Aber das ist die Klammer, die alles zusammenhängt. Ja, wie entscheidet sich jemand im Labor, wenn er in einer Situation ist, in der eine Versuchung ausgesetzt ist? Ist er tatsächlich in der Lage, im Labor einen für ihn vorteilhaften Plan über 3 Stunden durchzuhalten, obwohl zwischendurch die Versuchung kommt, die ihm nahelegt, den Plan doch abzubrechen? Oder gehen Personen in den USA tatsächlich ins Internet und schauen sich Entscheidungstools an, um optimale Krankenversicherungsentscheidungen zu treffen? Es geht immer um individuelle Entscheidungen. Und das ist auch die Klammer eigentlich mit Dale McFadden, dem Nobelpreisträger. Das, was mich so fasziniert hat, das ist auch das Thema, für das er den Nobelpreis bekommen hat. Wie kann man mit Daten, die meistens aus Befragungen stammen, statistischen Methoden, tatsächlich Aussagen treffen, verallgemeinerbare Aussagen treffen über das Entscheidungsverhalten von Personen? Wie kann man Prognosen ableiten über die Auswirkungen von Politikreformen? Diese Methoden kann man aber auch einsetzen in der Marktforschung. Wie kann man vorhersagen, wie die Nachfrage sein wird nach neuen Automobilen, zum Beispiel neuen Typen von Automobilen, die es in der Form noch gar nicht gibt? Das ist also ein sehr weites Feld, in dem es immer darum geht, wie entscheiden sich die Individuen. Was in den letzten 20 Jahren und vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren, seit ich mich damit selbst beschäftige, an großer Bedeutung gewonnen hat, ist, dass das individuelle Entscheidungsverhalten eben nicht immer diesem rationalen Entscheidungsmodell entspricht, das die Volkswirtschaftslehre lange Zeit dominiert hat. Das ist die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, neue Erkenntnisse aus der Psychologie, aus der verhaltensorientierten Wirtschaftsforschung über tatsächliches Entscheidungsverhalten einzubringen in die Analyse von Entscheidungen in wichtigen Zusammenhängen.
Ich frage mich immer, sind die Menschen wirklich ehrlich, wenn die zum Beispiel einen Fragebogen von 30 Minuten im Internet beantworten sollen?
Erstaunlicherweise ja. Das kommt natürlich darauf an, was sie die Person fragen. Aber sie müssen sich überlegen, dass nur in relativ wenigen Situationen es für die Person sinnvoll ist, aus strategischen Gründen, weil sie irgendwas beeinflussen wollen, die Unwahrheit zu sagen.
Aber man will sich ja auch selber manchmal einfach vielleicht ein bisschen besser darstellen oder vor sich selber besser dastehen.
Das könnte sein. Aber bei der überwiegenden Mehrzahl der Fragen, und das ist auch eine Erkenntnis aus der Umfrageforschung, aus der Psychologie, ist es wirklich einfacher, die richtige Antwort zu geben, als sich eine andere Antwort zu überlegen. Eine Möglichkeit, wie man zum Beispiel versuchen kann festzustellen, ob jemand ehrlich antwortet oder versucht, sich eine Antwort zurechtzulegen, ist, dass man die Antwortzeiten sich anschaut. Jemand, der länger nachdenkt, der weiß die richtige Antwort entweder nicht oder er weiß sie und versucht, sie zu verbergen. Ich glaube aber, dass wirklich bei den meisten Fragen das größte Problem ist, dass die Person die Antwort, die der Gegenstand, der uns als Ökonomen vorschwebt, gar nicht wissen. Und nicht so sehr, dass sie versuchen, die Antwort vor uns zu verbergen. Wenn ich natürlich jemanden frage, haben sie Steuern hinterzogen, dann muss ich damit rechnen, dass nicht ehrlich geantwortet wird. Aber wenn ich frage, welche Medikamente nehmen sie, haben sie eine Krankenversicherung, ist diese Gefahr eigentlich nicht so groß.
Ich finde, es geht auch immer darum, ob die Fragen leicht zu beantworten sind oder nicht. Wenn mich jemand nach meinen Stromkosten fragen würde, müsste ich erstmal die Rechnungen rauskramen. Da ist die Frage nach dem Lieblingseis schneller beantwortet, oder? Obwohl.
In der Tat ist noch nicht fundamental verstanden, wie Menschen sich eigentlich entscheiden. Wie diese Balance ist zwischen der rationalen Entscheidung. Sehr oft entscheiden wir uns rational, sehr oft versuchen wir, alle relevanten Faktoren einzubeziehen, und anderen Situationen, in denen wir das eben nicht tun. Es ist mittlerweile eigentlich nicht mehr wirklich umstritten, dass es diese beiden Sichtweisen gibt, die beiden Herangehensweisen an Entscheidungen. Aber welche situativen Faktoren das tatsächlich beeinflussen, wie das bei ökonomischen Entscheidungen konkret aussieht, wie man das ausnutzen kann zu einer besseren Gestaltung von Institutionen, zum Beispiel von Versicherungsmärkten, das sind alles noch offene Fragen.
Beobachten Sie sich selber beim Entscheidungen treffen seitdem kritischer?
Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Man muss das auch ein bisschen trennen. Also wenn man sein eigenes Leben mit den eigenen wissenschaftlichen Methoden managen würde, das wäre, glaube ich, ziemlich unerfreulich.
Aber Sie haben doch den Überblick über dieses Ganze, was für mich ein großer Wald ist.
Das ist richtig. Also wenn ich das möchte, dann in einer speziellen Situation, dann kann ich das natürlich tun. Aber auch bei mir ist es so, dass ich bestimmte Fragen einfach nicht so gerne mir selbst stelle. Vielleicht sind andere Kollegen da ein bisschen rationaler, aber ich gehe auch einigen Entscheidungen gerne mal aus dem Weg.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Genau, das ist es. Denn wir sind schon wieder am Ende dieser Tonspurforschung. Ich hoffe, ihr seid nächsten Monat wieder mit dabei. Wo es mich dann hin verschlägt, muss ich erst noch entscheiden. Kleiner Scherz. Bis dahin auf jeden Fall wie immer frohes Forschen wünscht eure Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.